Ihr Lieben, vor ein paar Tagen habe ich ein Interview gehört oder eine Interviewrunde gesehen über den christlichen Glauben. Und da waren so die verschiedensten Leute und da war auch ein ziemlicher Gegner des Glaubens, der also gegen alles war. Gegen Glaube, gegen überhaupt und er völliger Atheist. Aber der hat einen sehr nachdenkenswerten Satz losgelassen. Ich kriege ihn nicht mehr so ganz zusammen, aber der ging ungefähr so. Ihr Christen scheint gerade genug Religion zu besitzen, um nicht zu sehr zu sündigen. Aber sie reicht nicht aus, um euch froh zu machen. Wow, fand ich heftig. Ihr Christen scheint gerade genug Religion zu besitzen, um nicht zu sehr zu sündigen, aber sie reicht nicht aus, um euch froh zu machen. Zum Glück meint er nicht uns. Oder? Irgendwie... Vielleicht doch. Und ich fing an, irgendwie auch darüber nachzudenken. Wie steht es eigentlich so über die Freude im Glauben, über meine Freude im Glauben denn so? Und ich habe mir gedacht, wenn man so ein Freudenthermometer hätte und sich das mal so unter die Achselhöhle halten würde und dass die Temperatur der Freude messen würde, da wäre wahrscheinlich bei doch so manchem eine leichte Unterkühlung festzustellen. Jedenfalls, bei mir ist das oft so und ich befürchte auch bei so manchem von euch. Natürlich ist das schon so eine gewisse Freude. Aber eine überfließende, eine ansteckende, eine raussprühende Freude darüber, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns liebt, dass Jesus Christus unsere Schuld vergeben hat und uns mit Gott versöhnt hat, dass wir ewiges Leben haben, dass der Heilige Geist, der Tröster Gottes in uns lebt. Ja, stimmt ja. Das ist ja auch so. Das ist ja auch schön. Aber es hält uns trotzdem noch auf unseren Sitzen. Und es drängt uns nicht so sehr, jetzt raus auf die Straße zu laufen und den Menschen dort um den Hals zu fallen und ihnen zu erklären, dass Jesus sie auch liebt. Oder? Das doch toll wäre, wenn sie Jesus auch kennenlernen würden. Naja. Vielleicht ist es sogar besser, wenn der ein oder andere nicht wirklich weiß, dass ich Christ bin. Vor allen Dingen, wenn ich Auto fahre. Der konnte sonst vielleicht ins Nachdenken darüber kommen, warum ich mich erst neulich nicht so wirklich nett zu ihm verhalten hatte. Ja, der Mensch, der glaube ich in dieser Interviewrunde, der hatte schon irgendwie recht. Uns fehlt ganz oft die Begeisterung, die Freude, die Ausstrahlung. Wie fühlt sich das für dich an, damit so konfrontiert zu werden? Was hinterlässt das in dir? Motiviert dich das? Oder macht es dir eher so ein schlechtes Gewissen? Setzt dich unter Druck? Lässt irgendwie sowas von Resignation zurück? Kriegt das sowieso nie anders hin. Ich mach doch schon. Und ich will doch. Aber Fremde machen mir Angst. Überhaupt kann ich doch keine Begeisterung irgendwie herbeizaubern. Es ist doch eh schon alles so schwer. Ich sollte und ich müsste mal. Und wenn ich darüber reden will, dann höre ich im Grunde nur, liest du denn auch regelmäßig in der Bibel? Denn wenn du dich mehr mit Gottes Wort beschäftigen würdest, hättest du mehr Freude und mehr Sieg in deinem Leben. Und das Gebet könnte natürlich auch mehr werden. Und ich kann jeden von euch quasi an die Hammelbeine kriegen, wenn ich sage, hast du genug gebetet? Dann wird jeder zucken. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich einfach nicht in der Lage bin, genug zu tun. Kennt ihr das? Ich sollte, ich müsste, ich könnte, ich versuche, aber immer bleibe ich hinter meinem eigenen Soll zurück. Ich glaube, das ist eine kollektive Depression der Christenheit mittlerweile. Viele, viele Christen leben irgendwie in diesem Gefängnis, dass sie immer das Gefühl haben, nicht genug gemacht zu haben. Dass sie sehen, es könnte besser sein, dass es anders sein und ja, könnte mehr Freude und mehr Begeisterung, aber irgendwie kommen wir nicht da raus. Und versuchen immer irgendwie das zu lösen, indem wir noch einen draufsetzen oder uns irgendwo Das hat da vorher schon nicht geklappt. Das wird jetzt auch nicht klappen. Und um es vorweg zu sagen, aus diesem Gefängnis führt keine größere und bessere Leistung heraus. Dieses Leistungsdenken drückt uns nieder und ist in meinen Augen einer der größten Freudenräuber, den die Christenheit überhaupt kennt. Ich muss etwas leisten, damit Gott mit mir zufrieden ist. Es ist eine der größten Lügen Satans, dass alles vom Grad unserer Leistung abhängig ist. Unsere Errettung, unser Status, unsere Gottesbeziehung, unser Selbstwertgefühl, unser Verhältnis zu uns selbst, unser Sicherheits- und Geborgenheitsgefühl, unsere Beziehung zu anderen, unsere Erfolgsvorstellungen, alles hängt irgendwie davon ab, ob ich es auf die Kette kriege, ob ich es auf die Reihe kriege. Ich bin überzeugt, dass der Hauptgrund für die meisten Störungen im seelisch-geistlichen Bereich, unter denen Christen oft leiden, in ihrer Unfähigkeit zu suchen ist, Gottes bedingungslose Liebe wirklich anzunehmen und im Umgang mit sich selbst und anderen auch zu leben und auszuleben. Immer wieder höre ich das. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht gut so wie ich bin. Und deshalb muss ich etwas leisten, damit Gott mich annimmt. Jedenfalls fühlt sich das immer wieder so an. Der Gott, dem ich diene und von dem ich sogar manchmal bei anderen was erzähle, ist und kann ja nie mit mir zufrieden sein. Und ich sage dir, du hast letztlich nicht verstanden, was das Geheimnis eines Lebens aus Gnade ist. Es ist vielleicht wie bei den Galatern, die anfangs aus der Gnade lebten, dann aber Gesetz, ich habe da mal eine Klammer drum gemacht, Leistung und Gnade, das, was wir als freies Geschenk empfangen, irgendwie vermischt haben. Das ist irgendwie vermischt worden. Und letztlich haben sie darüber ihre Freude verloren, bis vieles dann nur noch ein Krampf war. Abarbeiten von christlichen Wahrheiten. Was Gnade wirklich bedeutet, ist vielleicht in deinem Kopf. Ich glaube, die meisten von euch, wenn ich sie jetzt fragen würde, was ist Gnade, könnten sagen, irgendwie sowas, unverdientes Geschenk oder irgendwie sowas. Ne? Aber das ist nicht hier, das ist nicht im Herzen. Wir wissen ganz viel, theologisch und Zusammenhänge Gottes Wort kennen wir. Aber es ist nicht hier hingegangen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief im Kapitel 15, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das sagt Paulus, einer der brillantesten Theologen, der richtig was auf die Kette gekriegt hat und der trotzdem irgendwann erkennt, es liegt nicht an ihm. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bist du, wer du bist. Und dann sagt Paulus noch, und das finde ich ein sehr nachdenkenswerter Satz, und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Nämlich dieses Bekenntnis kommt aus der Gnade, wächst aus der Gnade, die er empfangen hat. Und ich glaube, das hat Jesus mir heute aufs Herz gelegt, uns mitzuteilen, dass Gottes Gnade nicht vergeblich an uns gewesen ist. Gnade ist so ein wunderbares Geschenk. Es ist so unverdient und doch so unglaublich wirkungsvoll. Als Jesus am Kreuz von Golgatha für uns starb, da hat er uns das Recht erworben, mit Freimütigkeit zum Gnadenthron Gottes zu treten und Gnade von Gott zu empfangen. Er hat uns das Recht gegeben, wirklich zu kommen und zu sagen, hier stehe ich mit meinem ganzen Müll, mit meinem ganzen Mist. Jetzt komme ich zu dir. Wo soll ich sonst hin? Und er hat nicht gesagt, jetzt mach dies, mach das, jenes und das und zieh dich vernünftig an und versuch alles irgendwie geregelt zu haben und dann komm. Nein, er sagt, komm einfach. Er hat uns Gnade gegeben, zu seinem Gnadenthron zu treten und Gnade von Gott zu empfangen, wozu und wann immer wir sie brauchen. Gott ist so verschwenderisch mit Gnade. Er liebt es, gnädig zu sein. Es ist eine seiner wunderbarsten Eigenschaften. Gnade ist etwas, das unglaublich viel bewirkt in uns. Es macht uns froh, Gnade zu empfangen. Und es macht dich nicht froh, das Gesetz zu erfüllen, wenn du es merkst, du schaffst es sowieso nicht. Was ist Gnade? Im Wortsinn bedeutet es unverdiente Gunst. Unverdiente Gunst. Gott schenkt dir deine Gunst. Ich sag mal, Gunst trotzdem. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus sehr genau, was Gnade ist und was sie bewirkt. Im Epheserbrief Kapitel 2, da lesen wir, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Also Gnade macht uns glücklich, macht uns selig, rettet uns. Und wir empfangen sie durch Glauben, nicht durch Leistung. Und das nicht aus euch, sagt Paulus. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Gnade hat in der Bibel immer etwas mit Gottes Trotzdem zu tun. Ohne Gnade könnte keiner von uns jemals bei Gott angenommen werden. Und trotzdem sind wir angenommen. Gnade ist Gottes Wohlwollen auf meinem Leben. Das Wissen, Gott liebt mich trotzdem. Ich weiß nicht, wie du gekommen bist. Hast vielleicht heute Morgen Zoff mit deinen Kindern gehabt. Hast vielleicht mit deinem Ehepartner nicht die beste Zeit gehabt heute Morgen. Es hat dich vielleicht eingeholt, was in der Woche schiefgegangen ist. Gott liebt mich trotzdem. Er kennt mich, er nimmt sich Zeit, er will mich heilen und verändern. Trotzdem. Die Erkenntnis der Gnade, die führt mich in Demut und diese Demut bewirkt wieder mehr Gnade. Denn dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Hör doch mal auf, immer zu denken, du bist nur, wenn du was geschafft hast. Die meisten von uns schaffen nicht so viel, wie sie denken oder wie sie gerne hätten, wie sie sich vornehmen. Kennt ihr das, To-Do-Listen zu haben und am Ende der Woche zu wissen, ich habe nur ein Drittel von dieser To-Do-Liste gemacht, dann machst du nächste Woche noch eine längere? Funktioniert nicht. Gottes liebende Gnade, ich finde, drückt der Prophet Jesaja wunderschön aus. Der sagt, das geknickte Rohr wird Gott nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gott hat kein Interesse, dein Versagen gegen dich zu stellen. Gott ist ein Gott der Gnade, jemand, der es liebt, gnädig zu sein. Wir singen solche Lieder. Das sind alles Aussagen, die wir alle schon zigmal gehört haben. Gott ist ein Gott der Gnade und der es hasst, strafen zu müssen. Und das, obwohl er uns genau kennt, der unserem oft desolaten und sündigen Zustand ein Trotzdem entgegenbringt. Wir müssen uns nichts vormachen. Von der Bibel her sind wir nun mal alle Sünder. Oder ist hier jemand, der heute sagt, ich bin kein Sünder? Er soll bitte zeigen. Und aus diesem Punkt hätten wir alle Strafe verdient. Jeder. Keiner, so sagt die Heilige Schrift, ist ohne diese Sünde. Die Gnade Gottes, die wird dann zutiefst sichtbar am Kreuz, wo der Sohn Gottes sich wegen meiner Sünde martern ließ, damit wir dieser Strafe, die eigentlich das nach sich ziehen würde, entgehen können. Jesus durchlebt die Folgen meines nicht schaffen Könnens meiner Sünde und die Folgen, die das hat, dass Gott das trotzdem setzt. Durch Jesus Christus und sein Handeln am Kreuz finden wir Gnade, haben wir Gnade gefunden. Jesaja sagt es auch nochmal im Jesaja 53, in diesem berühmten Gottesknechtslied. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Um unseretwillen. Um unseres Versagen willen wurde Jesus gemartert. Die Strafe liegt nun auf ihm, damit wir Frieden haben. Das ist die perfekte Gnade. Und Gott möchte, Gott will, es ist sein Wille, dass wir alle herzutreten und diese Gnade empfangen. Ich möchte allen zurufen, die wissen, dass sie versagt haben. Die wissen, dass sie schuldig geworden sind vor Gott oder vor Menschen. Nimm jetzt die Gnade Gottes bewusst an. Nimm es an, dass Jesus Christus eine Lösung gibt für deine Schuld. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland an. Sage ich zu euch, die das wo die meisten das wahrscheinlich mal irgendwo in ihrem Leben gemacht haben. Das gilt noch. Das gilt in deiner jetzigen Situation. Das gilt. Nimm ihn an. Du musst dich nicht irgendwo bewähren, irgendwas auf die Reihe kriegen, damit das noch gilt. Es ist nur Glaube und Gebet entfernt. Nicht dein perfektes oder unperfektes Leben. Nimm die Gnade Gottes an. Paulus erklärt es uns im Brief an die Römer noch einmal ganz genau. Die Gnade Gottes, dieses Unglaubliche trotzdem zu mir, das ich niemals ganz erfassen werde. Im Römer 8 heißt es, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Da steht sonst nichts. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus Christus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Fragt Paulus. Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Wenn wir uns Gott nahen, auch nachdem wir gefallen sind, und das mit Demut und dem Wissen, ich habe es nicht verdient, aber ich hoffe trotzdem auf seine Gnade und Liebe, dann spricht der Herr sein Trotzdem über uns aus. Und trotzdem habe ich dich lieb. Er straft uns nicht, wie wir es verdient hätten, sondern schenkt uns wieder seine Liebe und Gnade. Das ist der Grund der Gnade. Gottes Gnade vertilgt somit nicht nur die Schuld, die uns trennt, indem er sie auf Jesus wirft, sondern er vertreibt auch unsere Angst vor Strafe. Ich habe immer so den Eindruck, dass wir immer noch diese Angst haben in uns. Unsere Angst, doch nicht zu genügen. Danke über die Gnade. Denn Gott ist so verschwenderisch mit seiner Gnade und die meisten, wie gesagt, die wissen das vom Kopf her. Aber es ist oft nicht in unseren Herzen. Und hat sich dazwischen irgendwo verklemmt in der Lüge Satans, die uns einflüstert, du musst doch was tun, damit Gott mit dir zufrieden ist. Denn schließlich ist die Bibel ja auch voll mit Menschen, die für Gott Großes geleistet haben. Und das hat Gott doch offensichtlich auch gefallen. Unser Kopf kennt zwar den Begriff Gnade, aber das Herzensprinzip der Gnade, das verstehen wir oft nicht. Diese empfangene Gnade, die will uns verändern. Nicht, wir verändern uns, um die Gnade zu empfangen, sondern die empfangene Gnade, die wird uns verändern. Wir nehmen vielleicht die Gnade an, aber die Veränderung, die sie bewirken will, die wollen wir dann doch eher nicht, weil Veränderung uns verunsichert und wir sie, wenn möglich, irgendwie vermeiden. Und da sind wir auch alle gleich drin. Wir sind zwar durch Paulus aufgerufen, uns verändern zu lassen, aber ich habe das Gefühl, wir kommen irgendwie nicht aus unserer Haut raus. Woran liegt das? Ich glaube, die meisten von uns sehen die Gnade immer nur durch unsere Brille der Weltanschauung und Kultur, in der wir einfach leben. Ich glaube, das hat Folgen in uns. Und diese Welt sagt uns, was wir tun sollen. Du sollst unabhängig sein. Wie schlimm wäre es für dich, im Alter von deinen Kindern abhängig zu sein? Denk da mal drüber nach. Katastrophe wollen wir nicht. Das ist in unserer Kultur No-Go. Wir machen alles, sogar lassen wir uns verbrennen und irgendwo verscharren, damit die Kinder keine Arbeit mit unseren Gräbern haben. Woher kommt das? Es kommt aus dem Willen oder aus der Lüge, du musst unabhängig sein. In anderen Kulturen ist es eine Ehre, wenn du deine Kinder unterstützt, wenn deine Kinder dich unterstützen im Alter. Dann bist du stolz. Boah, habe ich tolle Kinder. Wir sehen immer alles durch die Brille und wir denken, das ist alles so normal. Das ist es aber nicht. Wir ziehen lieber die Unabhängigkeit vor, auch gegenüber Gott und seiner Gnade. Wenn ich doch was jetzt gemacht habe und mir das verdient habe, dann ist alles gut. Dann bin ich unabhängig. Für uns ist schwer vorstellbar, und das ist ein kulturelles Problem, für uns ist schwer vorstellbar, dass Abhängigkeit etwas Gutes bewirken könnte. Aber gerade darum geht es bei der Gnade. Du bist abhängig. Du lebst in einer Abhängigkeit. Das Ideal der Autarkie hat bei vielen Christen zur Folge, dass sie Gnade und Leistung verwechseln und nie aus der Tretmühle eigener Anstrengungen herauskommen. Weil die Lüge ist, je mehr ich selber mache, je weniger brauche ich was. Und bei Gott ist es genau falsch. Es ist verkehrt. Individualismus ist auch so ein Punkt, auch so ein Riesenthema. Der Individualismus lässt uns glauben, dass Selbstverwirklichung und das Streben nach unserem individuellen Wohlergehen der Maßstab aller Dinge ist. Das kommt nicht einfach so von uns, sondern da sind wir rein gewachsen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das hat jemand im Mittelalter gesagt, der hätte dich dumm angeguckt. Er hätte gesagt, was soll das? Das ist doch völliger Schwachsinn, sowas zu denken. Du bist nicht immer deines Glückes Schmied. Auch wenn du das noch so denkst. Auch wenn du noch so denkst, ich kann so fleißig und ich kann und wir glauben daran, dass wir durch unsere Leistung wirklich alles können. Spätestens in dem Moment, wo ich im Krankenhaus in Leipzig gelegen habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht meines Glückes Schmied bin. An dem Punkt konnte ich nicht mehr, egal was ich wollte und egal wie viel ich mich anstrengen würde. Das ging nicht mehr. Erlösende Gnade hat immer mit Christus und seiner Gemeinde zu tun. Erlösende Gnade hat immer damit zu tun, dass du nicht alleine bist, dass du das auch nicht alles alleine kannst und nicht alles alleine musst. Du wirst nicht erlöst um dich über andere zu stellen, sondern du empfängst Gnade, auch um dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen zu klären. Du bist abhängig von Christus. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er. Und er führt uns in die Gemeinschaft, damit sein Leib funktioniert, der ein Gnadenträger ist. Gnade repariert nicht nur dich, sondern verändert dich auch, damit du gnädig in deinem Umfeld wirkst. Der Bruder, und das ist für mich so ein Beispiel für einen, der Gnade nicht verstanden hat, der Bruder vom verlorenen Sohn konnte das nicht sehen und auch nicht verstehen. Der fühlte sich ungerecht behandelt und pochte: Ich habe doch alles gemacht! Weil er nur noch sich sah. Und er davon fest überzeugt war, das, was er geleistet hat, das wird anerkannt. Was der Bruder sich gebracht hat, ist scheiße. Weg damit. Vielleicht unser Aktivismus, der uns oft im Wege steht. Für uns sind Anerkennung, Erfolg und persönlicher Status Lohn für gute Leistung. Und je fleißiger ich bin, je mehr habe ich dann auch davon. Überträgt man dieses Wertesystem ins christliche Leben, wird die Errettung zu einer Angelegenheit eigener Bemühungen. Das ist fatal. Gott ist mir doch gewogen, weil ich so viel für ihn tue. Der ist auch dir gewogen, wenn du nichts für ihn tust. Und wie steht es um die Gemeinde Jesu? Gute Gemeinden sind Gemeinden mit steigenden Besucherzahlen, möglichst perfektem und buntem Programm, das das Zeitgefühl genau trifft, ansprechenden Gebäuden und ansprechenden modernen Mitarbeitern. Und so kommen wir dann allmählich zu dem Schluss, dass siegreiches christliches Leben von der Qualität unserer Mitarbeit im Gemeindeprogramm abhängig ist. Das ist kurz gefasst. Das sind nur Beispiele. Man könnte da noch ganz viel machen, punkto Gesetzlichkeit und sowas. Da kommt ja auch noch einiges, was uns verbiegt. Das ist kurz gefasst, aber das Weltbild, durch das wir die Gnade sehen. Wir sehen das nicht so, wie Gott es gesagt hat. Wir sehen das durch eine Brille. Es ist verkürzt, trifft vielleicht auch nicht auf jeden zu. Aber wir können trotzdem nicht einfach ignorieren, dass so viele die göttliche Gnade und deren Auswirkungen in uns nicht verstanden haben, beziehungsweise ihre heilende Kraft nicht erfahren haben. Und das hat damit zu tun. Zu viele verkrümmte und verbogene Christen mit ausgeprägten Schuldgefühlen, mit Selbstanklagen und dem Gedanken, Gott nicht genügen zu können. Zu viele davon, zu viele Minderwertigkeitskomplexe und Attacken der Selbstabwertung und Selbstverachtung. Zu viel Angst und Befürchtung und zu viel Selbstschutz und zu viel Untertauchen erlebe ich. Ich glaube nicht, wenn wir wirklich verstanden hätten, was Gnade wirklich ist, dass wir das dann noch hätten so. Und das, und davon bin ich zutiefst überzeugt, weil in uns eine Mischung aus Gnadenbotschaft und Werken, der Botschaft der bedingungslosen Liebe und der leistungsabhängigen Annahme die Gnade geraubt hat. Bleibt für mich nur noch die Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Wie können wir das ändern? Ich glaube, wichtig wäre, sich noch einmal vor Augen zu halten. Gottes Gnade allein verleiht uns Würde und Wert. Kannst du das mal sagen? Gottes Gnade allein verleiht mir Würde und Wert. Gottes Gnade allein. Nicht dein Konto, nicht dein Auto vor der Garage. Da kann ein Pastor kommen und es kaputt fahren. Ihr lacht, das passiert. Und dann muss er noch zu dem kommen mit dem Kuchen. Gottes Gnade verleiht uns Würde und Wert. Nicht das, was wir mit Erfolg bewältigen. Das verzerrte Leistungsevangelium in unseren Herzen dagegen macht, dass wir uns klein und minderwertig vorkommen. Und das ist nicht gemäß dem, was die Gnade sagt. Proklamiere deshalb Gottes Wahrheit über die Gnade und lade den Heiligen Geist jetzt ein, dein Wissen über die Gnade in dein Herz zu transplantieren. Dass du es nicht mehr nur durch die Brille siehst, sondern dass es von dem Geist Gottes in dir geprägt wird. Proklamiere, auch wenn du nicht in allen Lebensbereichen erfolgreich bist, sei es in der Gemeinde, sei es in deinem Beruf, sei es in deiner Ehe und Familie. Auch wenn es uns nicht gelungen ist, mit einem besonders schwierigen Menschen zurechtzukommen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Wenn du nichts von der ganzen langen Predigt heute verstehst, bitte versteh das. Die Gnade Gottes macht dich zu einem geliebten Kind Gottes, auch wenn du es heute nicht auf die Reihe gekriegt hast. Dass du ein Königskind bist, weil Jesus Christus dich dazu gemacht hat, dass du wertvoll und würdig bist, Teil des Reiches Gottes zu sein. Das Neue Testament geht stets davon aus, dass wir, nachdem wir Gottes bedingungslose Annahme und Gnade erfahren haben, diese Gnade dann auch an andere Menschen weitergeben. Also, halte dir vor Augen, was Gottes Gnade wirklich ist. Proklamiere Gottes Wahrheit über die Gnade in deinem Leben. Und dann mach dir mal Gedanken, warum du diese Gnade eigentlich empfangen hast. Nämlich, sie auch an andere Menschen weiterzugeben. Voraussetzung dafür ist allerdings eine entsprechende Gemeindeatmosphäre. Und diese Atmosphäre zu schaffen, das ist dann für mich der nächste Schritt. Die meisten Gemeinden funktionieren nach dem Zuschauerprinzip. Es gibt nur wenig echten Kontakt unter den Gemeindegliedern. Die meisten von uns geben sich nur sehr ungern zu erkennen. Besonders in der Gemeinde meinen wir, uns immer nur von der besten Seite zeigen zu müssen, damit unser Heiligenschein irgendwie nicht verrutscht. Kommt das Leistungsdenken dann noch dazu? Scheuen oder schämen wir uns sogar, sich mit den Problemen oder Schwächen jemanden irgendwie anzuvertrauen? Ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten. Das haltet aber bitte für euch. Hier ist keiner, der sein Leben wirklich in allen Punkten auf der Reihe hat. Was meint ihr, wie viele von denen, die heute hier sind, mit ihren Kindern Probleme haben? Was meint ihr, wie viele heute hier sind, die mit Ängsten Probleme haben? Was meint ihr, wie viele heute hier sind, die mit bösem Reden Probleme haben? Was meint ihr, wie viele heute hier sind, die nicht den großen Glauben haben, den sie gerne, dass andere das sehen können? Was meinst du, wie viele Leute hier sind, die wissen, dass sie schon lange nichts mehr im Gebet erlebt haben? Das darf keiner wissen. Wir bereiten gerade dieses Angstseminar vor und dann ist es so, wenn man anfängt, darüber zu reden, sagt plötzlich irgendeiner, ja, ich habe das auch, ich kenne das auch. Aber vorher kein Sterbenswörtchen. Das darf keiner wissen. Das muss ich mit mir selbst ausmachen. Wir alle haben nichts vorzuweisen. Wir alle benötigen Gnade. Und wir alle dürfen diese Gnade empfangen, weil wir sie nicht verdienen müssen, sondern sie von einem barmherzigen und liebenden Gott geschenkt bekommen. Und noch ein Geheimnis, dass unsere Gemeinde vielleicht noch besser besucht ist als andere Gemeinden in dieser Stadt. Hat nichts mit unserem Können zu tun. Das denken wir vielleicht. Strukturen, Gemeinschaft, Musik, Gottesdienste, Gebet, auch unsere Predigten, das ist alles ausbaufähig. Strukturell machen wir alles falsch, was Gemeindewachstumsbewegung sagt. Ich beschäftige mich viel mit dieser Literatur. Eigentlich machen wir alles falsch. Das meiste machen wir falsch. Dass unsere Gemeinde halbwegs funktioniert, ist Gnade. Reine Gnade. Norbert lacht, er weiß, was ich meine, ne? Unverdientes Geschenk. Unverdientes Geschenk Gottes. Ist das nicht toll? Dass wir hier merken, sehen können, wir erleben gerade was, obwohl wir so unfertig sind. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wer denkt, er braucht diese Gnade, den möchte ich jetzt einfach bitten, aufzustehen und mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der vielleicht heute oder in der letzten Zeit damit konfrontiert war, zu merken, dass er irgendwo das nicht bringen kann, was er gerne bringen würde. Und der sich deswegen schlecht fühlt. Der sich deswegen von dir getrennt und abgelehnt fühlt, Herr. Der verunsichert ist. Herr Jesus, und ich bete, dass du jetzt kommst in unser Herzen, in unser Leben hinein und uns zusprichst, dass wir deine geliebten Kinder sind, Herr. Dass wir das nochmal so ganz bewusst vor Augen haben, was du am Kreuz getan hast, dass du all unser Versagen, all unsere Schuld, all unsere Sünde an dieses Kreuz getragen hast und dass du es ein für alle Mal weggenommen hast, Herr, dass uns das nicht anklagen kann. Dass wir immer wieder kommen dürfen, Herr. Und dass dein Vater im Himmel jetzt auf uns schaut, mit einem Herzen voller Liebe, mit einem Herzen voller Stolz auf seine Kinder, mit einem Herzen voller Wärme und Zuversicht. Ja, ich glaube, dass unser Vater im Himmel es kaum erwarten kann, wenn wir endlich bei ihm sind. Dass er uns in den Arm nehmen kann und sagen kann, ich freue mich so, dass du bei mir bist. Und Herr Jesus, ich bete, dass du das jetzt in uns heilst, dass wir diese Gnade empfangen, dass dein Heiliger Geist jetzt wirklich durch die Reihen geht und uns diesen Mangel an Gnade ausfüllt und dass wir verstehen, dass es nicht daran hängt, wie gut oder wie schlecht wir sind und dass es uns verändert. Dass wir von dieser Gnade weitergeben können. Dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der wir schwach sein dürfen, weil auch dann die Gnade gilt. Segne jeden Einzelnen in seinem Wunsch, deine Gnade zu empfangen. Amen.